dem ersten Sonntag nach Weihnachten steht geschrieben bei St. Lukas im zweiten Kapitel. Als die Tage der Weingum Marias nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten Maria und Josef das Kind Jesus nach Jerusalem, um es dem Herrn darzustellen, wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn. Alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist. Er solle den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es braucht ist nach dem Gesetz, er nahm ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heilen gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzengedanken offenbar werden. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels, aus dem Stamm Aser. Die war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte, und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich von dem Tempel nicht und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und als sie alles vollendet hatten, nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit, und Gottes Gnade war bei ihm.
Lob sei
Gnade sei mit uns und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Die Lesung ist das heutige Evangelium, das wir eben gehört haben. Der Herr segne sein Wort an uns alle. Liebe Gemeinde, könnte einer von euch mir bitte sagen, wie alt der Simeon war? Wie alt war er bei dieser Geschichte? War er 40 Jahre alt? 60? 25? 85 Jahre alt? War er ein junger Mann? In mittlerem Alter? Oder hatte er schon graue Haare und Falten? Wir wissen, wie alt Jesus ist, nicht? Wie es im Gesetz geboten war, bringen seine Eltern ihn zum Tempel, in Jerusalem 40 Tage nach seiner Geburt. Da sollen sie ihn dem Herrn darstellen und ein Opfer für ihn darbringen. Wenn man so arm war, dass man sich das Opfer eines Lahms sich nicht leisten könnte, dann dürfte man statt eines Lahms zwei Tauben darbringen. Und so kommen die armen Eltern Jesu mit dem Kind zum Tempel und wollen das übliche Opfer machen nach der Geburt ihres ersten Sohnes. Aber dann tritt Simeon ihnen entgegen, nimmt das Kindlein auf seine Arme und beginnt einen Lobgesang. Und er singt von Frieden, von erfüllter Verheißung, Heil, Licht und Ehre. Und seinen Gesang kennen wir und werden ihn, wie bei fast jedem Gottesdienst, nachher miteinander singen. Aber Simeon, da geht er dann doch weiter und redet Maria an. Er spricht über ein Schwert, über Gedanken, die offenbart werden sollen, über Fall und Auferstehung. Als Maria und Josef sich nur wundern können, tritt auch die Prophetin Hanna hinzu und sie lobt auch Gott. Und dazu redet sie über die Befreiung Israels. Na, was soll das denn alles, müssen Maria und Josef sich fragen. Und unsere Frage bleibt auch unbeantwortet. Wie alt ist Simeon? Allgemein stellen wir uns Simeon als alten Mann vor, nicht? So steht das genauso auf unserem Blatt heute. Er sieht alt aus. Aber wieso? Weder hier noch sonst irgendwo in der Bibel erfahren wir, wie alt Simeon war. Das Kind in seinen Armen sieht Simeon an und erkennt sein Heil. Und wir sehen Simeon an und halten ihn für einen alten Mann, obwohl er nicht unbedingt alt ist. Das heutige Evangelium stellt damit unser Sehvermögen in Frage. Simeon und Hanna, sie sind die einzigen, die das Kind erkennen. So wie er ist, sehen sie ihn. Das Christkind, der ist klein. Schwach, gebrechlich. Es kann sein, dass es während dieser ganzen Geschichte einfach schläft. Ihn aber nennen sie Heiler, Retter, Befreier und Trost. Nee, wir wissen nicht, wie alt Simeon ist. Hanna aber, sie ist doch alt, 84 Jahre. Was wissen wir sonst über sie? Sie ist eine Witwe, die nun jahrzehntelang im Tempel wohnt. Ihr Leben besteht aus einem leeren Magen, ständigem Beten und unerfüllten Erwartungen, über die sie aber gerne redet. Sie ist nicht unbedingt normal. Heutzutage würde man sie wahrscheinlich als krank bezeichnen. Und wie Hanna wartet auch Simeon. Und wir wissen eigentlich sehr wenig über ihn. Lukas sagt uns nach dem Wortlaut der Luther-Übersetzung, dass er froh und gottesfürchtig war und dass er wartete auf Trost. Im heutigen Sprachgebrauch könnte diese Beschreibung aber so viel heißen wie fürchtsam, pingelig und mit schrecklichen Vorstellungen von seinem Gott. Wie Hanna, Simeon ist nicht unbedingt normal. Aber er kennt auch das Alte Testament. Und dazu hat Simeon eine besondere Verheißung von dem Heiligen Geist. Er soll nicht sterben, bevor er den Messias gesehen hatte.
Und diese zwei,
eine alte Dame, die heute vielleicht als Geisteskrank gelten würde, und ein Mann, der wir uns als sehr alt vorstellen, obwohl er nicht unbedingt alt ist, nur diese zwei erkennen den Herrn Christus, den versprochenen Messias. Hanna und Simeon, sie selber, können wir wahrscheinlich nicht verstehen. Und das, was sie bei der Darstellung Jesus im Tempel sehen und erkennen, das sehen wir eben nicht. Und damit stellen sie nicht nur unser Sehvermögen in Frage, sie stellen uns selber in Frage. Hören wir doch einmal genau zu. Können wir dabei etwa erkennen, wie fremd ihre Worte in unseren Ohren klingen? Trost, Heil, Erlösung. Trost zum Beispiel. Wofür brauche ich denn Trost? Ich meine, ab und zu braucht man ja ein bisschen Trost. Man braucht einen, der einem beisteht. Aber im Grunde bin ich doch ein selbstständiger Mensch. So muss man doch sein. Und das Heil? Ja, wovon muss ich denn heil werden? Dass ich unversehrt erhalten bleiben soll, dass mein Leben bewahrt werden soll, das kann ich verstehen. Das ist doch wünschenswert. Aber dafür habe ich zum Beispiel meine Krankenversicherung. Und dafür arbeite ich auch, dass ich etwa Geld auf meinem Konto habe und dass ich gewissermaßen Sicherheit für die Zukunft habe. Und Erlösung? Das sagt mir gar nichts. Das heißt etwas wie befreien oder loskaufen, oder? Na, wovon muss ich denn befreit werden? Von wem muss ich denn losgekauft werden? Ich bin doch ein freier Mensch, oder? Ich gehöre niemandem. Ich kann selber entscheiden und machen, was ich will. Liebe Brüder und Schwestern, so verstehen wir uns. So stellen wir uns vor. Selbstständigkeit, Freiheit, Kraft, die Fähigkeit, unser eigenes Leben zu gestalten und zu bewahren, wie wir selber wollen. Das sind die persönlichen Attribute, nach denen wir streben und an die wir glauben. Und entsprechend richten wir dann unser Leben aus. Leben heißt streben und hoffentlich hat man am Ende Erfolg. Und es fängt schon jung an. Vorher gab es nur Kindergarten, jetzt gibt es die Vorschule. Wenn die Kiddies in Amerika nicht in den richtigen Preschool bei 3 Jahren alt sind, haben sie bestimmt keine Chance, an einer guten Uni zu studieren. Stimmt gar nicht, aber das ist die Vorstellung. Und es geht weiter an der Schule. Die Kinder sollen für Sport und Musik machen. Sie müssen auf das richtige Gymnasium gehen, so dass sie das Abi machen, so dass sie einen Studienplatz bei einer Universität finden, so dass sie am Ende eine gute Arbeitsstelle finden. Unser freies, selbstgestaltendes Leben ist ziemlich gehetzt, oder? Und es geht noch weiter. Man muss jetzt mehr arbeiten, sich anstrengen, sogar bis zum 67. Lebensjahr. Sonst kann man sich kein deutsches Auto leisten. Sonst hat man nie sein eigenes Haus, sonst hat man nie seine eigene Firma. Und wenn man am Ende etwas haben will, dann muss man sein Leben lang streben. Bis zum Erfolg gibt es keinen Frieden. Von diesen festen Vorstellungen, von diesem System, können wir sogenannte selbstständige, fähige, freie Menschen gar nicht loskommen.
Und weil wir so fest in diesen Zwängen stecken, bilden wir uns ein, dass Simeon ein alter Mann sein muss. Hier in seinem Lobgesang redet er von seinem eigenen Tod, von seinem Vergehen und sagt ganz deutlich, dass er nun in Frieden gehen kann. Aber das muss doch heißen, dass er alt ist, nicht? Das muss doch heißen, dass er schon ein volles, langes Leben erlebt hat. Dass er schon etwas Wesentliches im Leben geschafft hat. Sonst könnte er nicht zufrieden sein, oder? Und so übertragen wir uns unsere eigenen Vorstellungen auf Simeon. Am Ende des Lebens soll man mit schönen Erinnerungen zurückblicken und sagen können, das habe ich gemacht. So viel habe ich geschafft. Ich habe auch etwas unternommen. Das machen aber Simeon und Hannah eben nicht. Beide stehen an der Schwelle des Todes. Sie blichen aber weder enttäuscht noch zufrieden zurück, sondern freudig und mit großer Hoffnung blichen sie vorne. Und diese zwei, die sind kleine, ohnmächtige Menschen. Und sie sind die Einzigen, die Jesus erkennen. Und das Einzige, das sie in ihrem Leben haben, ist das Wort Gottes, seine Verheißung, sein Zuspruch des Heils und der Erlösung. Und das ist ihr Trost. Darauf ist ihr Leben aufgebaut. Sie behaupten nicht, frei zu sein. Simeon bekennt ganz offen, dass er eigentlich ein Sklave Gottes ist. Auf Griechisch heißt, Herr, nun lässt du deinen Diener etwa, mein lieber Besitzer, du machst nun deinen Sklaven frei. Der machtlose Sklave und die alte Witwe, die am Tempel hängt, sind doch frei. Sie machen, was wir in all unserer behaupteten Freiheit nicht machen können. Sie warten und sie beten. Warten, das kennen wir nicht mehr, nicht in unserer Gesellschaft. Wir sind darauf eingestellt, dass wir nicht zu warten brauchen. Und was das Beten angeht, ja, vielleicht ein Vater unser ab und zu oder ein Gebet vor oder nach dem Essen, aber wirklich auf die Knien zu gehen, zu beten und dann zu warten, das ist uns wahrscheinlich höchst ungewöhnlich. Aber diese zwei, Simeon und Hannah, sie erkennen den Messias. Mit ihrem Gott sind sie vertraut. Und er liegt in Simeons Armen. Und dieser Jesus, er ist auch ohnmächtig. Man kann ihn ganz, ganz einfach verpassen. Freie Menschen werden ihn einfach übersehen, weil er gekommen ist, die Gefangenen zu befreien. Die Gesunden sehen ihn gar nicht. Nur die Kranken bedürfen des Arztes. Die selber stehen können, werden auch an ihm vorübergehen. Aber von seinem Wort werden die Lahmen aufstehen. Dieses Jesuskind wird ein Zeichen, dem widersprochen wird. Ach, er hält den Sabbat gar nicht. Er ist mit den Zöllnern und Sündern. Er treibt die bösen Geister aus durch ihren Obersten. Über diesen König der auch dem Esel in seine Stadt einreitet, dessen Thron das Kreuz ist, wird gesagt, so steige er nun vom Kreuz herab, dann wollen wir an ihn glauben. Wir selbsternannte, selbstständige, freie Menschen könnten vielleicht einen mächtigen König gut gebrauchen, der in der Größe seiner Kraft uns auch helfen könnte, unsere eigenen Ziele zu erreichen. Aber ein schlafendes Kind, einen sterbenden Mann am Kreuz, wozu braucht man so einen? Gott sei Lob und Dank, dass dieses Kind nicht unseren Vorstellungen folgt. Wie die Bürger von Babel hätte ein jeder von uns einen Turm bauen wollen, der bis zum Himmel reicht. Aber der Sohn Gottes, der im Himmel saß, er schaute nach unten. Für uns gebundene Menschen, die wir frei sein wollen, gibt er seine Freiheit auf. Für uns ohnmächtige Menschen, die nach Macht streben, entäußerte er sich seiner Macht. Für uns, gerade weil wir behaupten, selbstständig zu sein, aber am Ende nur auf den Knien gehen können, für uns lässt er sich am Kreuz hängen. Nach unseren enttäuschten Vorstellungen und Erwartungen müssen wir für uns Simeon ein falsches Alter vorstellen. Aber so einen Heiland hatten wir nie vorstellen können. Seht mal, was Simeon auf dem Arm hat. Und schaut, wie klein Gott für uns geworden ist. Klein wie wir und noch kleiner. Und da ist Trost. Da ist Frieden. Das schlafende Kind, er ist der Heiland aller Welt. Und in unserer Kleinheit dann ist er zu uns gekommen. Den allermeisten von uns ist er als schlafende oder schreiende Kinder in den Armen unseren Paten zum ersten Mal begegnet, als er uns rein gewaschen hat, als er seinen Namen auf uns geschrieben hat, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dieses Kind gehört nun mir, hat er gesagt. Bei unserer Taufe ist uns auch ein Wort von Herrn zuteil geworden. Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Und darauf baut er uns unser Leben. Vielleicht haben wir unsere eigene Taufe als Säuglinge nicht bewusst miterlebt oder einfach verschlafen. Aber er hat uns nicht verpasst. Und unser Leben lang lässt er uns nie aus seinem Blick. Jede Woche lässt er uns sein Wort hören. Er gibt uns immer einen Pastor nach dem anderen, der uns unseren Heiland vor Augen stellt, der sogar an unsere Tür klopfen und sagen würde, vergiss bloß nicht, wem du gehörst. In unserer Not, in unserer Ohnmacht findet er uns. Christus schenkt sich überhaupt nicht, sich so tief zu beugen, dass er denen speiset, die knien und warten. Zu einem Tisch von Sündern vollbesetzt kommt er wieder heute. Und er kommt klein, mit seinem zerbrochenen Leib, mit seinem vergossenen Blut kommt er. Und so dürfen wir ihn auch hier empfangen und mit Simeon und Hannah und allen Heiligen mitsingen. Herr, Nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn auch meine Augen haben deinen Heiligen gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern und auch vor mir. Lippen, Leben und auch unsere Augen macht er frei. Schaut mal den Simeon und das Kind noch einmal an. Welcher von ihnen steht an der Schwelle des Todes? Welcher hat sein ganzes Leben noch vor sich? Und pass auf, es ist doch umgekehrt. Simeon ist am Anfang seines Lebens. Jesus steht vor dem Tod. Und wie alt denn bist du? 40 Jahre alt? 25 Jahre alt? 7 Jahre alt? 87 Jahre alt? Es ist doch egal. Wir dürfen alle immer nach vorne blicken und sagen, mein Leben, das steht immer noch vor mir. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.